letztlich verkaufe ich doch Worte. Ich bin ja kein Koch und nichts und ich verkaufe Worte. Und ich muss alles in die richtigen Worte bringen. Das ist das Allerschwierigste daran.
Herzlich willkommen bei Food Fact. Heute habe ich einen Gast, der sich wie kaum ein anderer mit Lebensmitteln beschäftigt. Denn er probiert sie nicht nur, sondern er schreibt auch darüber. Thomas Platt ist einer der bekanntesten Food-Kritiker Deutschlands, schreibt regelmäßig über Lebensmittel in der FAZ und auch im Berliner Tagesspiegel. Und Thomas ist darüber hinaus nicht nur Buch- und Filmautor, sondern er widmet sich auch der Malerei. Ob Sterneküche oder Supermarktregal, Handwerk oder Hype, Thomas schaut genau hin, verkostet, vergleicht und urteilt. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Thomas, herzlich willkommen bei Food Fact.
Guten Tag, ich freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde.
Zu Beginn gleich mal eine Medienfrage. Kennst du die österreichische legendäre Talkshow, die Nette Light Show?
Nie gehört.
Nie gehört. Also es gab einen Moderator, Hermes Fettberg, der immer Promis zu Gast hatte.
Den habe ich schon erlebt in Talkshows.
Genau. Und der stellte zu Beginn die Frage, Frukade, was wir nämlich heute auch machen, oder Eierlikör. Denn wir starten ja bei uns oft mit einem Test und das frage ich dich jetzt, was ist dir lieber zu
Frukade.
Testen? Frukade, das ist okay, dann nehme ich den Eierlikör, denn eigentlich geht es ein Stück weit um den Eierlikör.
Das ist doch so Pudding für Erwachsene, nicht? Also insofern...
Das Besondere hier ist, das ist ein Eierlikör ohne Eier.
Ein Veganer am Ende?
Ein Veganer. Magst du doch ein Stück probieren?
Natürlich probiere ich, natürlich. Das
also
ist ja mein Beruf.
Du kriegst sozusagen heute beides. Ja, an der Stelle ganz lieben Dank an meinen Neffen Thomas, der diese Frukade aus Österreich mitgebracht hat. Denn in Deutschland ist sie nicht erhältlich.
Ach, die gibt's hier
oder
gar nicht.
Oder kaum.
Trinkt man das zusammen?
Nein, nein, ja? Eigentlich entscheidet man sich, was man trinkt.
Ich fange mit dem Eierlikör an und benutze die Frukade zum Runterspülen.
Du bist ja schon.
Aber wir könnten anstoßen, wenn ja? Wir schon. Das ist ein ganz interessantes Getränk, weil es sich doch von einem echten, sagen wir, eierbasierten Eierlikör, da kommt es ja her, das Wort, doch unterscheidet, sowohl in der Bindung, also im Mundgefühl, und auch wie der Alkohol eingebunden ist. Was er mit dem normalen Eierlikör gemeinsam hat, ist die hohe Süße. Ich glaube, das spielt da eine große Rolle, dass er schön süß ist.
Ja, und ich finde auch die Cremigkeit, ne? Also ich habe schon schlechtere Eierlikörs mit Ei getrunken, aber auch schon bessere,
ja,
muss
absolut.
Ich sagen.
Hier ist der Alkohol ja ganz schön drin, also es ist nicht sprittig, wie man sagt, es tritt nicht hervor irgendwie, es gibt keinen so einen Spiritus-Moment oder sowas.
Was ich an dem Produkt ganz interessant finde, ist, das ist gerade Gegenstand einer Klage und zwar ganz neu. Der Schutzverband der Spirituosenindustrie hat diesen jungen, innovativen Hersteller jetzt verklagt und gesagt, das ist irreführend. Der nennt es ja hier Likör ohne Ei. Und man sagt jetzt hier sozusagen, es gibt eine Klage, dass man sagt, also das ist also völlig irreführend. Das kann ja der Konsument gar nicht unterscheiden. Wie siehst denn du das? Würdest du da sagen, du bist eher auf der Seite so eines Verbandes, der sagt, das darf nicht sein? Oder ist das aus deiner Sicht eher was, wo man sagt, der arme junge Mann, der das oder die arme junge Firma, die das produziert, womit muss ich die denn da abquälen?
Prinzipiell bin ich gegen Regulierungen, die mir übertrieben erscheinen. Das gleiche Problem hat man ja auch, ob man jetzt Hafermilch oder Kuhmilch, das ist ja auch sowas Ähnliches. Und ich habe jetzt als nächsten Test vegane Sahne. Und darf ich das Sahne nennen oder darf der Hersteller das so nennen? Es wird ja so sozusagen so ähnlich konsumiert in einer ähnlichen Situation. Also vegane Sahne, die benutzt man halt anstatt von echter Sahne. Bei der entsprechenden, wenn Königsberger Klopse mache, dann mache ich die halt damit. Und Kokosmilch ist ja jetzt auch keine tierische Milch. Das ist eigentlich uferlos, wenn man damit verboten arbeitet. Also ich würde das Eierlikör ohne, das fände ich gar nicht schlecht, wenn es tatsächlich so heißen würde. Und ich finde es vollkommen richtig, dass der Staat hier die Finger davon lässt, ganz einfach.
Es klotzt auch groß das Vegan-Logo oben und ich finde, es ist einfach nur ein Stein, ja, den man da einem jungen, innovativen Unternehmen vor die Füße legt. Gemein eigentlich.
Ja, aber das ist ja sehr weitreichend. In der ganzen EU ist das so, nicht? Zum Beispiel auch, wenn man die ich weiß nicht, der Flaschendeckel, der muss dranbleiben, auch bei der Frokade, nicht? Wenn du in die Schweiz fährst, kannst du endlich mal wieder eine Limonade trinken, wo der Deckel dich beim Trinken nicht stört, nicht? Wo du richtig noch abschrauben kannst. Das ist mir als erstes aufgefallen, als ich in der Schweiz war. Also da sieht man schon, wie diese regulatorischen Eingriffe uns auch prägen. Und unsere Erwartungshaltung und auch unsere Genussfähigkeit vielleicht einschränken. Also ich vermute, es ist so.
Du hast ja auch wirklich recht. Dieser Deckel schabt dann entweder an der Nase oder an der Lippe. Dann hast du irgendwie so ein Teil Plastik, immer was da irgendwie herumkratzt. Aber dafür liegt das Plastik dann halt nicht rum.
No. Ja gut, man wird immer einen Grund finden. Man kann, also ja. Wir könnten uns 10 Verbote heute noch ausdenken für irgendwas, was in gewisser Hinsicht dann in der Umwelt sich weniger bemerkbar machen würde. Aber irgendwo muss man halt auch eine Grenze ziehen.
Jetzt hast du ja schon erwähnt, du machst vor allem Produkttests für Tagesspiegel, für FAZ. Hast in letzter Zeit Tiefkühlpizza, Hummus, Kartoffelchips, Wiener Würstchen getestet. Also ganz, ganz viele Tests gemacht. Welcher ist dir denn besonders in Erinnerung geblieben und warum?
Naja, das mache ich schon 25 Jahre. Und der einzige, der wirklich auch mein Leben geändert hat und nicht nur das meine Arbeit, das war der Test Dosentomaten. Ach. Und das war vor 25 Jahren, damals gab es noch Bassermann, die Marke ist verschwunden. Ja. Und ich weiß noch, dass wir Mühe hatten in Berlin, 10 oder 12 Sorten überhaupt zu finden. Ich weiß noch, dass die Siegermarke, ist mir auch noch im Gedächtnis, hieß Annalisa, die Siegertomate. Und die war dann komplett in Berlin ausverkauft. Da haben die Leute teilweise eine Palette gekauft. Und also ganz, das hat richtig, das Thema muss in der Luft gelegen haben. Da bin ich nicht nur draufgekommen. Ich schätze mal, ganz viele meiner Leser oder auch überhaupt der Berliner haben da schon immer dran gedacht, das sind doch Unterschiede. Es ist doch nicht eine Dose wie die andere. Und so war es ja dann auch. Und das hat mich eben sehr beeindruckt. Das hat mich vor allen Dingen bestärkt, diesen Weg weiterzugehen. Die Idee kam ja vom Wein her, wo es eigene Zeitschriften gibt, ein eigenes Vokabular. Es gibt Sommeliers und Weinjournalisten, die nur das machen, nicht? Ein riesiger Markt, noch dazu wird auch viel Geld verdient. Und ich habe mir immer gedacht, wieso macht man mit der gleichen Akribie keine Lebensmitteltests? Mhm. Also Alltagslebensmittel, nicht? Was du gerade erwähnt hattest. Und das Erstaunliche ist, dass sich das erst langsam durchgesetzt hat. Und durch diesen Erfolg der Dosentomate, das war so im 2., 3. Jahr, schätze ich mal, meiner Tätigkeit beim Tagesspiegel. Damals war das noch eine Seite, die sich von der Werbung auf der Seite sozusagen finanziert hat. Das ist nicht so wie heute, wo man 3, 4 Seiten hat, die Zeitungen erkannt haben, dass möglicherweise die Leser sogar interessiert, über Essen und Trinken zu schreiben. Das war damals nicht so. Und das hat natürlich einen enormen Schub ausgelöst und es hat mir die Arbeit dann auch mit der Zeit langsam Jahr für Jahr auch einfacher gemacht, weil die Leute darauf gewartet haben.
Jetzt gerade, wenn du bei dem Beispiel Dosentomaten bleibst, da gab es ja dann auch immer wieder den großen Skandal, italienische Tomaten, die eigentlich aus China kommen und dann irgendwie gelabelt werden. War das damals auch schon ein Thema oder?
Das damals haben wir gar nicht dran gedacht. Das muss ich so sagen. Damals war ich vielleicht auch noch naiver, vielleicht war auch die ganze Industrie naiver. Damals gab es ja noch Parmalat, nicht? Auf einem Konzern, der pleite ging und völlig verschwunden ist. Damals kannte den jeder, der war auf dem Fußballtrikot auch drauf und so weiter. Heute wäre, wenn ich den Test nochmal machen würde, und es sieht fast so aus, als würden wir das im Frühjahr nächsten Jahres machen, dann müsste ich jetzt achten auf die Innenbeschichtung der Dosen. Denn das ist inzwischen ein Thema geworden. Dass China, das hat man natürlich auch schon bei den Tomatenmark oder wenn man heute ein dreifach konzentriertes kauft, dann ist das oft aus Tomatenpulver gemacht. Das wird in der Welt gehandelt, liegt in Silos rum und wird dann wieder befeuchtet und in die Tube gesperrt. Das alles, das sind Themen, an die bin ich ganz am Anfang sehr viel naiver rangegangen, aber ich bin ja ein bisschen auch mit meinen Lesern gewachsen und mit dem Thema selber, das ja auch immer größer wurde. Also ich habe ja gerade die Auswahl genannt beim bei den Dosentomaten. Wir haben vor zwei Jahren einen Test gemacht, Kokosmilch. Und ich habe gedacht, naja gut, da ist doch wahrscheinlich alles mehr oder minder aus einem Tank abgezapft oder das ist ja alles so ähnlich in meiner Erfahrung. Und da haben wir, ich glaube, sogar 20 Sachen gehabt. Und es war so erstaunlich, wie unterschiedlich die sind. Selbst von einer Marke kann es sein, Aroy in dem Fall, dass die in Indonesien abgefüllte Ware und die in Thailand völlig verschieden sind, obwohl sie sozusagen die gleiche Company-Farbe auf dem Produkt haben.
Aber im Endeffekt geht es immer um den Geschmack oder gibt es auch andere Kriterien? Du hast jetzt die Dosenbeschichtung genannt. Jetzt gerade, wenn ich an Kokosmilch denke, das ist ja auch zum Beispiel auch ein soziales Kriterium, was man vielleicht auch gar nicht sieht.
Und der Tierschutz dabei. Spielt auch da eine Rolle. Verwendung von Affen, Tierquälerei etc. Spielt alles eine Rolle. Ich muss eigentlich auch an immer mehr denken. Das ist tatsächlich so. Aber im Unterschied zur Stiftung Warentest kann sich meine Zeitung einen Labortest nicht leisten bei so vielen Produkten. Also das können wir nur sensorisch machen. Und was ein bisschen reinspielt, die Lebenserfahrung. Also ich habe einen Stamm von vielleicht 30, 35 Leute. Gerade eben hat übrigens für den nächsten Test Hans-Peter Wodarz, die Kochlegende, abgesagt. Und es fällt mir gerade ein, dass das ist einer von denen, die da gerne mitmachen und die halt eine enorme Kompetenz da reinbringen. Auch Erfahrungen, die schon mit dem Blick sehen oder die riechen an was und so, die sind, das Probieren, das muss man wirklich lernen, Schritt für Schritt. Dieses Schmecken, also in sich etwas wahrnehmen, nur sagen, die meisten sagen, gut, schmeckt mir. Nein, das auch etwas, was man vielleicht gar nicht mag, so wie ich jetzt Leinöl gerade hatte. Ursprünglich, heute inzwischen habe ich ein ganz anderes Verhältnis gewonnen seit ein paar Tagen. Aber dass man eben die Barriere der persönlichen Vorliebe überwindet und genau in sich guckt, was spielt sich in meinem Mund ab, was spüre ich? Ist da die Säure innen, ist an den Zungenrändern oder was spielt sich beim Schlucken ab oder was ist vorne auf der Zunge? Und da, wenn du sozusagen diese Art von Gaumen- und Zungenintrospektion dann mal dir so allmählich angeeignet hast, dann hast du auch noch einmal auch natürlich mehr Spaß am Thema, aber du findest auch viel mehr raus und das hat auch was Befriedigendes an sich. Und das wiederum den Lesern mitzuteilen, die ja in dem Sinne gar keine Experten sein müssen, sondern die folgen ja der Argumentation.
Was ich mich aber jetzt frage ist, man, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine heikle Frage, aber wie ist denn da deine Einschätzung? Wie sehr prägen denn oder beeinflussen denn auch zum Beispiel Anzeigenkunden jetzt generell in den Medien das Testergebnis?
Bei mir hat es einmal eine Stornierung gegeben von Anzeigen, die schon gebucht waren bei der Zeitung. Und dann hat sich die Redaktion Gott sei Dank vor mich gestellt und ich bin seither nicht wieder behelligt worden. Und das andere ist immer gut in der Auswahl der Themen, wenn ich jetzt, kann ja jetzt schon sagen, ich mache, wenn ich jetzt von der veganen Sahne spreche, da habe ich vor allen Dingen dann den Biomarkt im Blick, wo man Regalmeter Sahne verschiedenster Art kaufen kann. Und wenn ich in den konventionellen Supermarkt oder noch auch zum Discounter gehe, da habe ich Glück, wenn ich eine Marke finde. Das liegt dann schon von vornherein fest, wo sich das sozusagen abspielt, wo das eingekauft wird. Ich lege größten Wert drauf, alles möglichst selbst einzukaufen. Das heißt, ich fahre mit dem Fahrrad rum und bin deswegen auch immer in den Supermärkten einigermaßen à jour. Was es gibt, was steht in Augenhöhe, was steht bei der Bückware, was fehlt. Oder ich kann auch schon Supermärkte so ein bisschen einschätzen, wenn ich sage, ja, wie viele Sorten Puffreis haben die? Nicht? Wenn sie nur einen Nippon haben, dann werden sie auch auf anderer Ebene vielleicht nicht so viel Abwechslung in ihrem Angebot haben.
An welcher Stelle stellst du dir denn die Frage, brauchen die Leute das denn überhaupt?
Überlegen nicht nur ich, sondern auch Felix Denk, mein Redakteur. Wir überlegen uns schon sehr genau, ist das jetzt ein Nischenthema oder interessiert das jetzt, so wie zuletzt Die Tiefkühlpizza interessiert doch eigentlich jeden. Nicht? Das, selbst wenn du keine kaufst, liest man den Test trotzdem.
Gab es einen Gewinner?
Naja, natürlich gab es
einen. Wer war das?
Steht in der Zeitung, kann man im Tagesspiegel nachlesen.
Also einen kleinen Tipp. Dann gehöre ich dann nach.
Auf der Webseite des Tagesspiegels ist es veröffentlicht. Und es ist schön, mal auch wieder Zeitung zu lesen auf diesem Wege. Das sind natürlich so, Leinöl zum Beispiel ist jetzt so ein Thema am Rande quasi der großen Aufmerksamkeit. Da hat mich auch ein bisschen dran interessiert, warum ist dieses Leinöl nur in Nord- und Ostdeutschland populär? Und bei uns in Süddeutschland, ich bin ja aus der Gegend von Heidelberg, da kennt man gar kein Leinöl.
Was mache ich denn damit? Gebe ich in Joghurt?
Ja, benutze ich mal Leinöl für Farbenherstellung und als Firnis. Außerdem kennt man ja die Flachsfasern. Früher waren ja viele Textilien auch draus. Und tatsächlich hat ja Leinöl immer noch so einen Anflug von frischem Wäscheschrank, wenn es gut ist. Aber das ist so, halt, da haben wir uns dann halt gesagt, naja gut, das nehmen wir mal auch, erheben wir mal zum Thema, weil es vielleicht auch unser ganzes Geschmacksspektrum da vielleicht eine Lücke schließt. Wir müssen ja auch dran denken, dass wir so viele Alltagsgeschmäcker gar nicht haben. Wenn ich jetzt hier an die Frucade denke, da merke ich gleich, dass dieser etwas überhöhte Orangengeschmack. Wobei übrigens die Perlage, also die Kohlensäureverteilung ganz wunderbar da drin
ist. Ich finde das geil. Also ich wollte es gerade vorhin sagen, das schmeckt wie in meiner Kindheit. Ja, ich bin gerade geflasht.
Und meine Kindheit, da gab es das nicht, zumindest nicht in Deutschland. Ich bin ja mit Fanta, oder wir haben am liebsten natürlich Spezi getrunken, Cola Fanta.
Aber es ist besser als Fanta, finde ich.
Aber deutlich besser. Und es ist eben, hat nicht diese aggressive Kohlensäure. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Aber das ist ein Alltagsgeschmack, nicht? Den gibt's überall. Das ist vielleicht gar nicht so groß, das Geschmacksspektrum, wenn man es so täglich ans Essen denkt. Und deswegen gucke ich auch manchmal an etwas, was so ein bisschen raussticht, was in eine andere Richtung geht. Ist genauso, wenn man Olivenöl nimmt, da gibt's natürlich inzwischen auch Öle, die gehen schon sehr in einen Sektor, wo die Bitterstoffe eine Rolle spielen, auch fast eine Schärfe, sehr unreif geerntet sind, wo Heu, Gras und verschiedene Düfte der Wiese oder auch mediterraner Landschaften da reinspielen und wo man doch ein bisschen, sagen wir, geschmackliche Erfahrung mitbringen muss, um volles Vergnügen dran zu haben.
Was ja bei Innovationen, also bei einer veganen Sahne habe ich ja wahrscheinlich gar keine Erfahrung. Da kann ich eigentlich nur das Original, die tierische Sahne
ganz
vergleichen.
Genau. Das ist auch ein wesentlicher Aspekt, gerade auch bei der, wir haben ja auch schon, du hast ja schon erwähnt, wir haben Wiener Würstchen gemacht, vegane übrigens. Wir haben auch schon Schnitzel gemacht auf diesem Sektor, also vegetarische, da war auch welche dabei, wo also Hühnereiweiß eine Rolle spielte. Und wir haben auch vegetarische Bratwurst schon getestet. Und da hast du natürlich irgendwo schon einen Ausgangspunkt, weil es ja Imitate sind. Und sie wollen ja eigentlich erreichen, dass ein Vegetarier oder Veganer sozusagen mitessen kann, das Essen, die Bratwurst oder das Schnitzel oder auch ein Gulasch und sozusagen durch seine Ernährungsweise nicht ausgeschlossen wird.
Aber diese Diskussion, warum muss man denn jetzt eine Bratwurst nachmachen, warum muss man ein Schnitzel nachmachen, die ist dir egal, diese Diskussion? Oder
ich habe es fast schon ein bisschen beantwortet. Das hat schon seinen Sinn. Ich habe es auch in Israel vor 2-3 Jahren erlebt. Da wird ja viel Innovation landwirtschaftlich betrieben. Das ahnen wir ja gar nicht. Wie die dort die Landwirtschaft der Zukunft, auch die im Zeichen des Klimawandels, was da geschaffen wird. Und da versuchen sie natürlich Fleisch auch zu machen, sozusagen außerhalb des Tieres zu züchten. Aber eben in der Zusammensetzung, die wir vom Rindfleisch erkennen. Das ist jetzt noch nicht so weit, wie sie hoffen, einmal zu sein. Aber das sind natürlich schon Wege, die einfach auch deswegen gegangen werden, weil wir Menschen halt Menschen sind. Wir sind eben ein Mischwesen aus Fleischfresser und Teil unserer Vorfahren waren ja oft auch Zwangsveganer, weil es gar nichts gab weiter. Von Krützen ernährt und Getreide, die haben nicht mal Brot backen können aus Energiemangel und so weiter. Muss
die
man
haben
auch immer
nicht so genannt. Ne?
Und nicht, also da würde ich schon sagen, dass das Wichtige daran ist, dass man sozusagen, wenn man jetzt sich für diese Lebensweise entscheidet, und meine Frau zum Beispiel hat das auch aus Tierschutzgründen, aus ethischen Gründen getan, dass man dann nicht mit allen Gewohnheiten dann auch noch brechen muss, sondern dass man halt mit Ersatzstoffen, ich erwähne nur Tofu, das ich inzwischen sehr, sehr gerne esse, und ich mache heute Abend Königsberger Klopse.
Mit Tofu?
Aus Tofu, aus Zucchini.
Das musst du mir dann erzählen.
Ich weiß noch nicht, ob es gelingt. Ich werde auch ein Eigelb dafür brauchen und so weiter. Aber das habe ich mir vorgenommen. Und ich habe dann auch ein bisschen noch getrickst mit etwas Steinpilzpulver, was übrigens eine Wunderwaffe ist.
Ich würde Lothar auf Veggie-Hack empfehlen. Ich glaube, das wäre da wirklich ein
genau,
guter
Tipp. Genau, das wäre, ich habe es halt einfach diese Masse zubereitet aus dem, was ich gerade da hatte.
Du testest ja nicht nur Produkte, sondern ein Stück weit auch Restaurants.
Ja, habe ich sehr, sehr lange gemacht. Damit habe ich ja angefangen, sowohl bei der FAZ als auch beim Rundfunk.
Wie unterscheidet sich das, ob man jetzt einen Produkttest macht oder in ein Restaurant geht?
Naja, ein Restaurant.
Oder wo liegen die Gemeinsamkeiten?
Die Gemeinsamkeiten liegen ein bisschen in dem, was auf dem Teller ist, aber die sind nicht so groß, wie man denkt. Und ich mache ja immer in meine Tests in einem Restaurant, also eines, das jetzt, sagen wir mal, zu dem Produkt passt. Im Fall der veganen Sahne wird es das Bon Vivant sein, ein veganes Restaurant mit einem Stern auch, eins von zweien in Deutschland überhaupt.
Mit guten Cocktails?
Mit guten, ein ganz interessantes Lokal und fast noch interessanter ist bei mir um die Ecke. Mein Hund schnüffelt da immer, also wir sind da fast zu Hause. Aber da komme ich jetzt mal, das Restaurant ist halt ein gesellschaftliches Erlebnis. Und da ist Kochen nur ein Element. Aber du gehst irgendwo hin, du bist an einem fremden Tisch, du wirst betreut von Profis. Und der Koch ist möglichst auch natürlich jemand, der über das hinausgeht, was du so zu Hause hinkriegst. Das erwarte ich ein bisschen. Aber ich habe auch von der Currywurstbude bis, was weiß ich, bis zur Kantine und zum Drei-Sterne-Lokal, dann aber auch quer durchgetestet. Ich wollte auch nie so die Bodenhaftung verlieren. Und deswegen habe ich immer geguckt, dass wir einen Mix haben, dass die Hörer, gerade das habe ich ja für den RBB gemacht, oder mache es teilweise noch, dass die Hörer auch so einen Eindruck kriegen, wo stehen wir kulinarisch, wo ist Deutschland, wo ist Berlin, wo stehen wir da? Denn man muss ja bedenken, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 100.000 Hörer habe, davon gehen doch 1% allerhöchstens dann tatsächlich ins Restaurant, das ich empfehle. Nicht? Das muss man ja auch bedenken. Das heißt, die anderen informieren sich über eine Sachlage.
Gibt's Grenzen beim Beschreiben des Geschmacks, ob das jetzt im Restaurant oder im Test ist? Also ein Beispiel, ich hatte jetzt einen Salat letztens im Restaurant bekommen, da habe ich gedacht so, da ist irgendwas drin in diesem, das ist metallisch, das ist
oxidiert.
Irgendwas ist da, aber ich habe gemerkt, ich kann ja nicht, sagen, was es ist.
Ich hab's.
Hast du das auch? Oder ist
ja,
das
und wie? Also letztlich verkaufe ich doch Worte. Ich bin ja kein Koch und nix und ich verkaufe Worte. Und ich muss alles, was ich dann bringe, in die richtigen Worte bringen. Das ist das Allerschwierigste daran. Und manchmal hast du auch nur wenig Raum. Also im Rundfunk habe ich 5 Minuten. Das heißt, ich muss das ja prägnant sein oder ich kann da nicht so mit vielen Worten und da wird schon was treffen, nicht? Sondern ich muss das eigentlich recht knapp rüberbringen und da habe ich mich auch schon gehörig vertan, ich verrate aber nicht wo. Und auf der anderen Seite erfordert es natürlich auch hier wieder viel Erfahrung und ich muss gucken, dass ich, wie soll ich sagen, die für den Hörer zunächst aber auch für mich sozusagen das irgendwo einordne. Nicht, wo, was ist das mit wenigen Worten, was ist das für ein Restaurant?
Also weil ich das,
wie
ich jetzt auf
da?
Diese Frage komme, ist ja. Natürlich vom Sommelier. Wenn ich da jetzt in einem Restaurant bin und dann kommt der Sommelier und sagt, dieser Wein hat eine ganz leichte Note nach Magnolie, Grapefruitblüte und Orange, dann denke ich mir, wie riecht jetzt eine Grapefruitblüte? Ja, oder für mich ist das dann denke ich mir, irgendwoher muss der das ja wissen, wie so eine Akazienknospe riecht.
Naja,
ich kann es zwar nicht verstehen, aber er muss es ja scheinbar verstehen.
Es gibt
verstehen,
tatsächlich, ne? Auch so eine Art Geruchsatlas mit kleinen Fläschlein oder kleinen Glasfiolen, in denen Gerüche, ein Sommelier sozusagen eine Geruchsschulung. Das ist ja ähnlich wie Ton, wie in der Musik auch, nicht?
Aber das hast du jetzt nicht gemacht.
Das mache ich nicht. Ich habe es schon probiert. Das ist interessant. Für mich ist zum Beispiel das Metallische, habe ich mal beschrieben, das riecht wie so eine Märklin-Eisenbahn, die schon eine Stunde gelaufen ist oder so. Oder ein anderer
Geschmack.
So hast
du es beschrieben.
Das habe ich mal so beschrieben, ja.
Und ja, aber ist für mich verständlicher als eine Magnolienknospe.
Ja. Und manchmal hast du auch metallische ein bisschen was von Blut an sich, nicht? Oder sagen wir mal, Vergleiche ziehen, dass man sagt, naja, das Aroma kommt auf so leisen Pfoten, um ja nicht den Gaumen aufzuwecken. Ja, manchmal muss man doch auch ein bisschen die Dinge umschreiben können. Oder mit Farben oder Beispielen. Ich benutze auch Metaphern aus der Musik, nicht? Ein Mittelton oder ein Grundton oder vielleicht auch ein Bass oder sowas. Man sucht immer mehr eine Sprache zu entwickeln, die eben das, was man kaum ausdrücken kann in Worten, nicht den Geschmack wiederzugeben.
Wie ist es denn bei Produkten, die zum Beispiel keine Referenz haben? Ich denke jetzt zum Beispiel an Matcha. Matcha hat ja die Eigenschaft, dass es grün ist und es sind ja sehr viele Matcha-Produkte im Kommen. Und das Grün wird ja oft dann durch die Zugabe von Spirulina noch ein bisschen betont.
Genau.
Und dann hast du am Ende sozusagen ein Produkt, was zwar sehr grün ist, aber wo du dann auch denkst, was ist das eigentlich? Also und alle rennen dann dahin und kaufen das und laden es auf Instagram hoch und sagen, oh, jetzt wieder Matcha, was weiß ich, Matcha Cheesecake, vegan.
Ja,
aber wie schmeckt das?
Naja, also wenn es ein guter Matcha ist, dann ist er erstmal in der Tasse gelb, weil es grüner Tee ist. Und der wird eher gelb in der Tasse oder goldgelb oder kann einen grünen Reflex haben, aber das Grüne ist da nicht im Vordergrund. Und dann hast du halt, das ist ja letztlich getrocknete, nicht fermentierte Blätter, im Falle des grünen Tees, schwarzer ist ja fermentiert. Das heißt, du hast dann ein Pulver aus Blättern, nicht? Und das hat auf der einen Seite dann ein bisschen noch was von der Blätterfrische, wenn das gut gemacht ist. Und andererseits hat es dann die herben, manchmal auch bitteren Noten des grünen Tees. Und das ist es in der Regel. Also ein Matcha ist, naja, das ist im Grunde ein Instant-Tee. Aber im Allgemeinen, das, was wir als Matcha heute so populär ist, das ist ja auch oft in Verbindung mit Zucker. Und der hat meiner Ansicht nach im grünen Tee gar nichts zu suchen.
Jetzt hast du gesagt, du machst das schon jahrelang, jahrzehntelang. Jetzt kommt auf einmal so ein TikTok hoch, ein Instagram hoch innerhalb dieser Zeit. Ne? Wie nimmst du denn das wahr? Wie nimmst du den Einfluss wahr, den diese Medien auf Produkte oder auf Produkttests ausüben?
Naja, das sehe ich schon. Und es ist ja so, manchmal begegne ich meinen eigenen Formulierungen. Aber ich glaube, in der Hauptsache ist es heute so, dass wir einen unabhängigen Journalismus in Bezug auf Lebensmittel immer weniger haben werden. Einmal die Zeitungen haben Existenzsorgen und können sich dann keine hohen Kosten mehr leisten. Speziell, was weiß ich, wenn du jetzt hier im Rutz oder im Adlon essen gehst, da bist du ja im Handumdrehen 500-600 Euro los oder noch mehr. Das sind alles hohe Kosten, die immer weniger sozusagen getragen werden. Und wenn du dann halt eingeladen wirst stattdessen und wenn das gesponsert wird oder in irgendeiner Weise sozusagen das, was du als Urteil abgibst, sozusagen von vornherein schon festlegt im Lob oder im Sinne des Restaurants und nicht unbedingt in dem der potenziellen Restaurantgänger oder der interessierten Öffentlichkeit, dann ist das halt sehr bedenklich. Und ich kenne, wenn ich heute, sag mal, eingeladen bin, sag mal, zu einer Eröffnung, ich gehe fast nicht mehr hin, ich habe es neulich mal gemacht im Telegrafenamt, weil die mir keine Ruhe, da habe ich gesagt, gut, da gehe ich mal hin, guck mal an, was sie da noch an Sammlung haben. Und das war halt letztlich eine Veranstaltung für Influencer. Da war ich irgendwie vollkommen fehl am Platz. Da kam ich mir doppelt so alt vor, als ich bin. Es ist halt so. Und das kann, das hat vielleicht auch sein Gutes, weil man hat ja auch dieses optische Dinge, die drehen natürlich viel. Und es ist in gewisser Hinsicht auch ein bisschen ein Star-Kult, glaube ich. Diese Influencer geben sich zumindest so.
Ich würde mal sagen, es ist eine Blase.
Und ich muss auf der anderen Seite aber auch sagen, wenn ich überlege, wie ich, als ich da angefangen habe, ich weiß noch, wie ich mit 17, 18 Jahren von den Heidelberger zwei China-Restaurants, oder waren es vielleicht drei, ich war fasziniert von denen, nicht? Und von Sojasauce und all das. Und damals gab es gar keinen frischen Ingwer oder frische Shiitake oder Bambus aus der Dose. Der Ingwer war verzuckert und so weiter. Aber ich habe auch so wenig drüber gewusst und war fasziniert davon. Und damals gab es praktisch gar keine Vorabinformation oder begleitende. Das gab es doch gar nicht. Also irgendwie kann ich mir vorstellen, dass so als erste Orientierung oder als, sagen wir mal, wenn man sich einem Thema annähert, ist das vielleicht gar nicht so falsch, wenn ich das mit meiner Jugend vergleiche.
Aber es geht trotzdem nicht in die Tiefe, würde ich sagen, oder?
Also
es
ist jetzt dann. Meine Forschungen gingen damals auch nicht in die Tiefe. Und die meiner Eltern auch nicht. Also ja, ich weiß schon, dass es problematisch ist. Und es ist nicht unbedingt, sag mal, so objektiv, wie ich jetzt versuche zu sein, wenn ich habe auch Vorlieben natürlich. Und ich habe auch, sage mir auch, manchmal kommt bei mir was zu gut weg und ich merke das hinterher und denke mir, ja gut, es war mir halt sympathisch in dem Moment und irgendwas gibt einen Ausschlag. Deswegen lege ich großen Wert drauf, dass wir mindestens 8 Leute sind beim Test, besser sind 10, 12, weil das Interessante ist, wenn man dann eine Abstimmung macht und die ersten 3, die in der Spitze, nicht unbedingt in der Reihenfolge, aber die sind meistens von allen getragen. Und das ist schon so eine Objektivierung. Aber das hat natürlich einen Einzelnen.
Die ersten 3
im Test. Die ersten drei im Test, sagen wir, die drei Sieger, der auf dem Treppchen steht.
Die sagen nicht? Dann alle.
Das sagen jetzt alle, das gehört auf den ersten Platz oder das. Das geht vielleicht nicht. Aber die 3, 4 herausragenden Dinge, darüber gibt's fast immer Einigkeit.
Und wahrscheinlich bei den letzten auch, oder?
Also und bei den letzten, da geht's ganz schnell, ja. Natürlich auch. Da gibt's natürlich dann immer, manchmal sage ich halt auch, gut, da wo ich jetzt im Restaurant zu Gast bin und der dortige Koch ist dann auch sozusagen der Chef der Jury und im Zweifel sagt er halt, das ist die Nummer 1 und das sind 2 und 3. Gut. Aber die Anzahl der Probierenden, die hat sowas Objektivierendes. Habe ich auch erst mit der Zeit mitgekriegt. Am Anfang haben wir das zu 4 gemacht oder so.
Na, und das Tolle sind ja wirklich lauter Expertinnen und Experten. Jetzt hast du vorhin im Nebensatz gesagt, Sojasauce kannte ich damals nicht, Ingwer kannte ich damals nicht und was fasziniert. Was fasziniert dich denn heute? Also welche Produktinnovationen haben dich denn in letzter Zeit wirklich überrascht, positiv oder negativ?
Ah, das ist eine schwierige Frage. Einmal, glaube ich, haben die Sojaprodukte, insbesondere Sojamilch oder also diese auf Soja basierten und auch auf anderen pflanzlichen Proteinen basierten Produkte, diesen Beigeschmack von feuchtem Karton verloren. Das ist vielleicht nur so eine Beobachtung, aber mir fällt das halt auf, weil ich ja zu Hause auch vegetarisch koche, dass sich da was getan hat. Und ansonsten jetzt von, ich würde sagen, wenn man zurückblickt auf die ganze Exotik, die uns begegnet ist im Ende des letzten, ab der 90er Jahren so vielleicht und bis heute. Nehmen wir mal das Koriandergrün. Da bin ich natürlich heute auch drauf gekommen, dass ich vor allen Dingen die Stängel benutze, weil die Blätter sind mir zu eindeutig und die dominieren zu schnell.
Vielleicht nochmal zurück zu den Innovationen. Gibt's du, oder denkst du, gibt's Innovationen, wo du sagst, das ist zwar von der Theorie eine gute Idee, aber praktisch ist das eigentlich ein Griff ins Klo, also ist gescheitert.
Naja, vielleicht könnte man sagen, dass der Multivitamin-Geschmack gescheitert ist. Das ist ja, wenn ich so diese Frukade, kann ich noch einen Schluck haben, bitte?
Sehr gerne.
Sage ich mir, das war ja die große Erfindung im letzten Jahrhundert. Plötzlich gab es diesen Geschmack so ein bisschen aus Mango, Orange und so weiter und ein bisschen Ananas und so drin. Und wie dieses Fruchtcocktail auch von Libby's damals so beliebt war. Ich glaube, das ist rum. Und ich denke, dass ganz viele Aromen, die vielleicht laut sind oder und auch erklärt exotisch, dass die nicht so schnell werden eingebürgert werden, wie es zum Beispiel mit dem Ingwer passiert ist und mit dem Wasabi. Die gehören jetzt zu unserem Spektrum.
Und wie ist es mit Umami?
Und mit Umami auch, das gehört ja schon immer dazu, jede Bratensoße ist das. Aber wir haben heute hier etwa mit Mimi Ferments im Wedding, haben wir einen Hersteller von Sojasauce und von Miso und überhaupt von Umami-Produkten, die können mit einem kleinen Teelöffelchen schon ein Essen sozusagen ins Gute wenden oder fast umdrehen. Diese Möglichkeiten gibt's. Also insofern ist man nicht mehr aufs Maggi angewiesen, so wie wir als Kinder.
Und Mimi Ferments war ja auch zu Gast bei uns im Podcast. Ist also auch eine ganz tolle Folge geworden. Gerne mal reinhören. Da kann man auch tatsächlich, selbst wenn man schon sehr viel weiß über Sojasoßen und Co., finde ich, kann man sehr viel noch lernen. Machen wir mal einen Blick zu dem Food-Journalismus. Wir haben ein bisschen gesprochen drüber. Du sagst, es ist alles sehr viel unter Druck. Wir haben Influencer, wir haben Star-TikToker, TikTokerinnen. Wenn du dir jetzt anguckst, wie der Food-Journalismus sich weiterentwickeln wird, was würdest du dir denn wünschen? Wie sieht denn da die Zukunft aus?
Dass es vor allen Dingen Journalismus bleibt, ist ja jetzt zwar wichtig, nicht? Dass man mehr eigentlich Beschreibung und Betrachtung erlebt, die nicht beeinflusst wird von denjenigen, die das herstellen, und weniger Meinung oder auch auch Vorurteile gibt es ja auf dem Gebiet reichlich, nicht, die man abbauen kann und muss. Und ich habe sogar ein Beispiel des Leinöls, dem ich jetzt nicht so freundlich gegenüberstand. Und dann ist es fast ein schönes Erlebnis mit einem selber, wenn man sagt, irgendwie, da ist noch was dran und das werde ich in Zukunft öfter mal
irgendwo einsetzen. Also neugierig bleiben. Ne?
Und das erwarte ich vom Journalismus insgesamt, dass er die Neugierde weckt, dass er vor allen Dingen beschreibt und sagt, was er beobachtet, was er sieht und möglichst in einer guten Sprache, das ist nämlich das Nächste, was oft fehlt, dass er in einer auch guten Sprache versucht, auch guten Produkten gerecht zu werden. Ich finde, es ist fast ungehörig, wenn man über wunderbare Produkte in irgendeiner nachlässigen Sprache spricht. Ich finde, man sollte sich, zumindest wenn man schreibt, reden ist immer was ganz anderes, sollte man sich da große Mühe geben, dass man das auch sozusagen so gewählt ausdrückt, wie die Produkte es auch sind.
Lieber Thomas, danke für das Gespräch. Da hoffe ich, dass deine Vision für den Zukunftsjournalismus tatsächlich Wirklichkeit wird und dass wir tolle Beschreibungen objektiver Art weiterhin haben werden. Und darauf lass uns doch anstoßen mit Frukade oder Eierlikör.
Ich nehme Frukade.
Ich nehme den Eierlikör. Prost.
Also, Prost.
Das war's für heute von Food Fact. Zwischen Eierlikör und Frukade habe ich gelernt, nicht alles, was gut aussieht, schmeckt auch gut. Und einiges, was vielleicht komisch klingt, kann am Ende positiv überraschen. Also, genau hinschauen, riechen, schmecken, ruhig mal kritisch sein, neugierig bleiben. Und natürlich lecker Eierlikör schlürfen, mit oder ohne Eier. Baba und Servus bis zum nächsten Mal.